Wenn der Betrüger zum Betrogenen wird, dann kann das manchmal Millionen retten. Und zwar Millionen Euro Steuergelder. In dieser Folge geht es um manipulierte Spielautomaten und einen Betrüger, der den anderen Betrügern auf die Spur kommt. Wie, warum und was das auslöst, das erfahrt ihr heute. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 30. Oktober. Und zu Gast ist heute NDR-Investigativjournalistin Anna Klüspies. Sie war auf den Spuren der Glücksspielmafia unterwegs, zusammen mit einem Team der Recherchekooperation NDR, WDR und SZ. Dabei hat sie Hanan Goslan kennengelernt. Um ihn und seine Geschichte geht's heute. Und wir starten im Jahr 2013 in einem Café.
Wir sind im Berliner Westen. Und es ist ein Café im Berliner Westen, das Hanan Goslan sehr gut kennt.
Es war unser Stammlokal.
Und er hat es auch bewusst ausgesucht, weil er dort schon häufiger war. Er weiß genau, wie es da aussieht. Er hat genau überlegt, an welchen Tisch er sich setzen will, um ein sehr wichtiges Gespräch zu führen. Denn er ist dort mit drei Herren verabredet.
Ich habe mich mit dem Rücken zur Wand, mit der Vorderseite zur Eingangstür gesetzt. Einfach nur, um die Tür im Blick zu haben, um den Laden im Überblick zu haben.
Die drei Herren, wie er sie immer nennt, das sind seine Geschäftspartner. Die drei Herren kommen und setzen sich an den Tisch.
Tische mit weißen Tischdecken, die so ein bisschen 20, 30 Zentimeter so an den Seiten runterlappen. Dann merke ich irgendwas an meinem rechten Knie. Irgendeinen kleinen Druck an meinem rechten Knie. Ich dachte, ich bin an irgendeiner Tischkante oder so oder bin halt zur Seite und merke aber trotzdem so einen leichten Druck, also wie so ein Daumen oder irgendwas. Ich mache so ein bisschen die Tischdecke zur Seite und sehe, dass der mir den Lauf einer Waffe ans Knie hält. Ganz ruhig. Ganz gelassen.
Und da wurde es ihm ganz anders. Da wurde ihm klar, das ist jetzt hier eine sehr gefährliche Situation.
Ich muss gestehen, ich war wie versteinert. Ich hatte die Hosen voll. Ja, ich will hier nicht den großen, starken Kerl markieren. Ich hatte richtig Schiss in diesem Moment.
Ob die Situation wirklich genau so abgelaufen ist, das können wir nicht überprüfen. Aber so erzählt sie uns Hanan. Und er hat auch gesagt, in diesem Moment hat er gemerkt, dass er sich in was richtig Großes reingeritten hat.
Das klingt echt wie so eine Szene aus einem Krimi. Mitten in einem Café in Berlin. Mit Hanan Goslan als Hauptfigur. Und als die Person, die ihr bei eurer Recherche näher kennengelernt habt. Wer ist dieser Hanan Goslan und wie seid ihr auf ihn gestoßen?
Hanan ist mittlerweile 48 Jahre alt und er hat sich selber gemeldet bei meinem Kollegen Daniel Drepper. Das ist ja der Leiter hier unseres Rechercheverbunds, der Kooperation von NDR, WDR und SZ. Und meinte, er hätte, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Und so sind er und ein Kollege mit ihm ins Gespräch gekommen, viele Stunden Gespräche bei ihm zu Hause. Und ich habe ihn dann auch noch mal zu einem Interview getroffen, auch in Berlin. Da kam er in so einer hellen Jeans mit weißen Turnschuhen. Er hatte so ein schwarzes Prada-Shirt an, eine dicke silberne Uhr am Handgelenk und ja, so kurze, grau gegelte Haare. Und Hanan ist so ein Typ, würde ich sagen. Also wahnsinnig selbstbewusst, lässt sich nichts gefallen, ist nicht auf den Mund gefallen und kann wahnsinnig gut erzählen und auch mitnehmen. Und da haben wir sicherlich fast 4 Stunden miteinander gesprochen. Mhm. Also mir hat danach total der Kopf geraucht, aber ich habe mir auch gedacht, wann habe ich das letzte Mal so eine Geschichte gehört?
Ja, lass uns in die mal eintauchen, in diese Geschichte von Hanan. Was hat er euch erzählt? Wie kommt der in diese Situation, dass er drei mutmaßlichen Verbrechern gegenüber sitzt, mit einer Pistole auf ihn gerichtet?
Wir müssen weit zurück quasi in die Vergangenheit. Es ist so Mitte der Nullerjahre und Hanan Goslan hat zu dieser Zeit einen Pflegebetrug am Laufen. Er hat Pflegedienste tatsächlich gegründet. Die sollten dann zu diesen Rentnerinnen und Rentnern und sie pflegen und haben das aber gar nicht de facto gemacht, weil diese Menschen keine Pflege brauchten.
Auf Papier haben sie die Herrschaften zu schwer pflegebedürftigen Personen gemacht. Die Ärzte haben mitgespielt, weil die bestochen wurden, bezahlt wurden. Die Patienten haben mitgemacht, weil die haben auch davon profitiert. Also wir haben ja nicht die alten Leute verarscht, sondern den Staat sozusagen. Putzfrauen haben sie umsonst bekommen, Maniküre, Pediküre, Friseur umsonst bekommen. Also das haben wir alles bezahlt. Haben aber natürlich dann die Medikamentengabe oder die Kompressionsstrümpfe oder die Injektion abgerechnet mit den jeweiligen Krankenkassen. Ja, und dann bleibt da was hängen, ganz schön.
Da werden quasi Pflegestufen beantragt, die es gar nicht gibt, und er rechnet Leistungen ab, die nicht erbracht werden. Und so wird dieser Mann sehr reich.
Wir haben es schon zu einigen Millionen gebracht und das musste reinvestiert werden.
Er will es irgendwo anlegen, er will natürlich, dass sich das vermehrt. Dazu muss man wissen, dass Hanan aus einer speziellen Community kommt. Also er ist gebürtiger Israeli, ist aber 1981 nach Deutschland gekommen. Seine Mutter ist Ukrainerin, das heißt, er bewegte sich in der russischsprachigen jüdischen Community in Deutschland, in Berlin vor allem auch, und die ist nicht so groß. Das heißt, da kennt man sich. Und als er damals diesen sehr guten Betrug am Laufen hat, das zeigt er auch nach außen.
So, man fuhr dicke Autos, man sah sich immer in den schicksten Restaurants hier in der Stadt. Diese ganze Show, die gehört dazu. Die Seiten des schönen Lebens sozusagen.
Und dann hört er so von diesen Spielhallenbetreibern aus dieser Community, dass die noch mehr Geld haben.
In Berlin spricht sich das schnell rum, wer erfolgreich ist oder wer Geschäfte macht, wer viel Kohle hat. Und man wusste, dass die erfolgreich sind. Die haben eine Menge an Spielhallen gehabt. Damals munkelte man, das waren so um die 50 Spielhallen deutschlandweit, also jetzt nicht nur Berlin. Die suchen immer ständig neue Partner, weil die monatlich neue Spielhallen dazukommen. Die sind rasant am Wachsen und suchen frische Partner, frische Gelder. Und da habe ich auch gesagt, ja, dann steigt man doch ein.
Man kennt sich über Familien, über Freunde, über Bekannte. Und deswegen hatte Hanna noch mal mehr einfach auch das Gefühl, naja, denen kann ich doch vertrauen. Und das Absurde ist auch ein bisschen, er, der Betrüger, sagt, er wollte in was Sauberes investieren.
Mir war wichtig, dass das in den Spielhallen sauber abläuft.
Er wollte sich eigentlich auch zurückziehen, mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das ist zumindest das, was Hanan uns dazu erzählt.
Also so ganz gewissenlos bin ich nicht. Und das hat schon seine Spuren hinterlassen in mir. Und ich wollte da auf kurz oder lang raus aus diesen ganzen Pflegebetrügerei-Geschichten.
Okay, und wie funktioniert sowas dann als Investitionsmodell? Also wollte der selber eine Spielhalle aufmachen oder?
Ja, der Deal war, Hanan gibt diesen Herren 1,9 Millionen Euro in bar und das wird in Anteile umgewandelt.
Im Herbst 2010 ging es los und das war ein Paket von 10 Anteilen an 10 verschiedenen Spielhallen. 3 Spielhallen befanden sich in Berlin. Und 7 verteilt in einigen Städten Nordrhein-Westfalens. Ja, Bochum hatten wir eine, Gelsenkirchen hatten wir eine, in Herne hatten wir 3, Duisburg war eine, Oberhausen war eine. Also da war ich sozusagen beteiligt.
Und diese Anteile, mit denen er sich beteiligt, die werfen ja dann quasi einen Gewinn ab oder eine Rendite. Und für 1,9 Millionen sollte er monatlich 50.000 Euro sauber bekommen quasi. Also quasi versteuert, alles ganz legal, gewaschen. Und das, sagt er, hochgerechnet, wäre natürlich eine super Rendite auf ein Jahr gewesen. Ja, und Hanan ist diesen Deal eingegangen. Aber dann gab es ab dem ersten Monat Probleme.
Ja, und dann ging's los. Und die versprochenen 50.000, die gab es weder am ersten Monat noch am letzten Monat unserer Zusammenarbeit. Die kamen mit immer interessanteren Ausreden. Wir hatten Ausgaben, wir hatten Unkosten. Kaffeeautomat 4.000, Renovierung der anderen Spielhalle 20.000, Überfall auf die Spielhalle 3-mal in einem Monat 10.000.
Also er quasi, der Betrüger, hat jetzt das Gefühl, selber betrogen zu werden. Und das wurmt ihn massiv.
Und das hat mich sehr wütend gemacht.
Okay, also wenn der Betrüger selbst der Betrogene ist, dann entwickelt er da plötzlich so eine Moral, so eine Gerechtigkeitsvorstellung. Okay.
Hanan hat ein sehr interessantes Verständnis von Recht und Gerechtigkeit. Den Staat betrügen, das war für ihn damals okay. Aber wenn es hier zwischenmenschlich, zwischen ihm und seinen Geschäftsleuten, wenn er da das Gefühl hatte, das stimmt das nicht, die betrügen mich, das ist gegen seine Ehre quasi.
Ist er denn ganz sicher, dass die Spielhallenbesitzer ihm das Geld einfach vorenthalten? Oder kann es nicht auch sein, dass seine Investition eben vielleicht nicht die glücklichste war und die Spielhalle, in die er da investiert hat, einfach nicht so läuft, nicht so viel abwirft wie gedacht?
Ja, da gibt es auch eine Szene, die beschreibt er auch sehr bildlich. Und zwar in der Villa des einen Mannes, dieser Herren, war er ab und zu mal dabei oder wurde eingeladen quasi.
Immer zum Monatsende traf man sich meistens immer bei Herrn zu Hause, schön, schön in Grunewald, in seiner Eigentumswohnung noch in der Straße. Und er hatte so einen richtig großen, runden Tisch. Und da lagen richtig wie im Film Berge von Geldbündeln. Immer mit Gummis zusammengepackt, also von 50er-Scheine, 20er, 10er, 5er.
Er hat es gesehen und er wusste, das Geld ist ja da, aber wieso kommt es bei mir nicht an? Und das hat ihn immer fuchsiger gemacht. Und dann hat er beschlossen, stopp, so nicht. Und dann hat er angefangen zu recherchieren.
Ich fing an, mit Mitarbeitern zu sprechen. Ich fing an, einige Spielhallen abzuklappern.
Er hat sich selber verkabelt, er hat quasi ja, illegal Aufzeichnungen gemacht. Er hat eine Privatdetektei engagiert, um Videos und Fotos zu machen.
Das hat auch ein Schweinegeld gekostet, alles, aber okay, das spielte halt keine Rolle. Ein Tausender mehr, 2000 weniger, das ist alles egal gewesen.
Das Geld quasi für diese Detektei, das war ihm alles egal. Ich hatte im Interview das Gefühl, das macht man nicht mit ihm. So, da wurde ein Punkt überschritten und dann hat er Belege gesammelt.
Es ging jetzt auch ums Prinzip. Ich wollte denen zeigen, so Jungs, ihr hält alle für Idioten, aber nicht alle sind so dumm, wie ihr glaubt. So, mit mir läuft sowas nicht.
Also der Betrüger wird zum Betrogenen und dann auch noch zum Ermittler. Und er sammelt selbst Beweise dafür, dass ihn seine Geschäftspartner, nenne ich sie mal, betrogen haben. Was macht er dann mit diesen Infos?
Er wollte sie konfrontieren.
Ich dachte, ich hatte genug Beweise, ich habe so ein paar Akten rausgepackt, ein paar Tonbandaufnahmen, habe alles schön ausgepackt. Und da kamen die drei Herrschaften an, pünktlich, nahmen Platz.
Und das ist die Szene vom Anfang, von der du erzählt hast.
Mhm. Die drei Herren kommen und setzen sich an den Tisch. Und dann sagt er, ich weiß, was ihr macht. Ich weiß, dass ihr mich bescheißt. Ich will, dass es aufhört.
Ja, wie die darauf reagieren, die drei Herren, das haben wir vorher von Hanan gehört, er hat eine Pistole am Knie. Aber abgedrückt haben sie ja offensichtlich nicht. Was wollen die von ihm?
Sie bedrohen ihn und seine Familie, sagt Hanan.
Und seine Worte waren auf Russisch, ich kann mich noch sehr gut erinnern, du solltest dich lieber nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. Schließlich willst du ja, dass deine Kinder mit ihrem Vater aufwachsen.
Und das ist für Hanan unmissverständlich, ja, die Ansage, wenn du jetzt hier weitermachst, dann wird das hier für alle ganz schön gefährlich.
Die standen dann langsam auf, drehten sich um und spazierten ganz langsam aus dem Café und weg waren sie. Und ich saß da noch ein paar Minuten und ja, mein Herz schlug mir bis zum Hals. Mit sowas habe ich nicht gerechnet, ja.
Er sagt, danach war er erstmal total paralysiert. Also ihm war dann auch egal, wie viel Geld er zurückbekommt. Ihm war klar, ich möchte so schnell wie möglich weg. So. Und dann hat es auch nur noch ein paar Monate gedauert. Und im Juni 2013 gibt er seine Anteile zurück. Und er hatte selber gesagt, er hat gehofft, noch 300.000 Euro zurückzubekommen von ursprünglich 1,9 Millionen. Hm. Und am Ende, sagt er, waren aber in dem Umschlag, den er bekommen hat, nur 100.000 Euro. Also es ist auch da weniger gewesen als vereinbart. Aber er sagt, ich war raus. Und das war mir auch erstmal das Wichtigste. Ruhe.
Hanan Goslan sagt also erstmal nichts. Ist denn die Sache damit wirklich für ihn erledigt? Der ist ja schließlich mit einem ziemlich großen Minus aus der Geschichte rausgegangen.
Hanan, der hört nicht auf zu recherchieren. Der will der ganzen Sache jetzt wirklich auf den Grund gehen. Und er trifft sich dann auch mit einem Techniker. Und der erklärt ihn dann ganz genau, wie manipuliert wurde, nämlich mit einer Software.
Jeder Geldspielautomat hat ja so einen kleinen Computer und der Computer hat so einen kleinen Computerchip. Und da wird alles gespeichert. Wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld kommt raus, zu welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, Einwurf, Auswurf. Es ist alles digital erfasst.
Das muss man sich so vorstellen. Jeder Automat, der produziert einen sogenannten Auslesestreifen. Das ist ein bisschen wie so ein Bon aus dem Supermarkt. Und auf dem sind die Umsätze dieses Automaten vermerkt. Und dieser Bon wandert dann eigentlich zum Finanzamt, zur Finanzbehörde und dient als Steuergrundlage. Also wie viele Steuern muss ich quasi zahlen? Und mit dieser Software kann man die Umsätze eines Automaten nach unten manipulieren. Und in dem Fall wurde eben 50% nach unten manipuliert. Das heißt, 50% wurden legal weitergegeben und der Rest soll schwarz in den Taschen der Betrüger gelandet sein.
Und das passierte bei jedem Automaten. In jeder Spielhalle, bei jedem Automaten, in jedem Standort. Und das sind gewaltige Gelder, die da zusammenkamen.
Also Hanan hat dann Ende 2013 eigentlich alles verstanden, was das für ein Ausmaß hat.
Ja, und das Ausmaß, das erstreckt sich ja im Prinzip auf uns alle. Denn durch diese Betrugsmasche mit den Spielautomaten, da gehen ja dem Fiskus unglaublich viele Steuergelder verloren. Geht Hanan dann mit diesen Beweisen zur Polizei?
Er macht mit diesen Dingen, mit seinen Beweisen erstmal nichts. Er weiß jetzt, wie es läuft. Aber er ist noch beschäftigt mit seinem eigenen Pflegebetrug. Der läuft damals zu dieser Zeit noch.
Jeden Tag gab es Vorfälle, die explodieren konnten und wo die Wahrheit rauskommen konnte. So, und deswegen war ich immer auf 180 sozusagen, immer auf der Hut mehr oder weniger und immer kurz vor der Explosion.
Plus diese ganzen Recherchen zu diesen Spielhallen. Er sagt, er brauchte Ruhe und dann war er erstmal froh, aus dieser Spielhallengeschichte raus zu sein. Und erst 2016 hat sich dann für ihn aber alles geändert.
Ich wurde festgenommen, kam in Untersuchungshaft und landete in der JVA Ratingen in Untersuchungshaft.
Und zwar wegen seines Pflegebetrugs.
Und im Endeffekt wurde ich zu 7 Jahren Haft verurteilt.
Das heißt, Hanan saß erstmal für seinen Betrug. Und ungefähr 2018, 2019 haben die Ermittler schon angefangen, Spielhallen zu durchsuchen. Da gab es erste Ermittlungen quasi. Und Hanan sitzt zu dieser Zeit aber in einem geschlossenen Vollzug und hat dann davon mitbekommen, dass da was passiert, dass es da wohl bei seinen ehemaligen Geschäftspartnern brodelt, dass da durchsucht wird. Und dann wird er nach Berlin versetzt, nach Moabit, also zurück in der Community. Und das hat sich rumgesprochen.
Und just zu diesem Moment bekommt meine Frau 2 anonyme Briefe per Post nach Hause geschickt. Sehr unschöne Briefe. Drohbriefe im Abstand von 1 oder 2 Wochen, ich weiß es nicht mehr.
Aus denen, so Hanan, sehr deutlich wurde, von wem die kamen und um was es geht. Und es ging um die Informationen, die Hanan hat. Und wenn er die irgendwem preisgeben würde, dann ja, geht es wieder um sein Leben, das Leben seiner Familie. So stellt es Hanan dar. Wir reden vom Sommer 2020. Hanan ist da gerade im offenen Vollzug. Das heißt, er hat lockere Haftbedingungen, er kann sich tagsüber auch mehr oder weniger frei bewegen. Und zu diesem Zeitpunkt beschließt er, über seine Anwältin Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen und sagt, hallo, ich glaube, ich habe hier was ganz Interessantes. Ich habe 2 Umzugskisten voller Belege zu dieser Gruppe, zu der Sie hier gerade ermitteln. Vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. Es findet ein kurzer Austausch statt und dann ist es tatsächlich so, dass die Ermittler aus Bochum nach Berlin kommen. Man trifft sich in Berlin.
Zu 5 oder zu 6 kamen sie an. 2 Staatsanwälte, 3 Steuerfahnder, 1 Kriminalbeamter.
Wir konnten von den Behörden nicht in Erfahrung bringen, ob sie das Treffen genau so in Erinnerung haben. Aber Hanan sagt auf jeden Fall, dass er zu dem Treffen diese 2 Umzugskisten mitbringt. Und die stellt er den Ermittlern auf den Tisch.
Die Ermittlungsbehörden waren baff. Ich habe denen alles übergeben. Der eine Steuerfahnder, der ging immer mit mir raus auf den Balkon zum Rauchen. Und ich fragte ihn dann, konnte ich Ihnen helfen? Er meinte, ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr.
Und warum macht er das dann erst? Er hat ja damals eigentlich auf sein Geld verzichtet und hat gesagt, Hauptsache, ich bin da raus. Woher der plötzliche Sinneswandel?
Wenn wir uns im Team auch viel darüber unterhalten, was wirklich seine Motivation war, weil er wusste zu dem Zeitpunkt, es hat Durchsuchungen gegeben. Und man könnte natürlich auch denken, jetzt sitzt er gerade wegen seines Betruges, möglicherweise kommen da jetzt noch weitere Ermittlungen auf ihn zu, Vielleicht auch wird es dann nochmal zu einer Haftstrafe kommen.
Hat er in diesem Fall was bekommen für diese zwei Umzugskartons voller Material oder hat er das wirklich von sich aus der Staatsanwaltschaft gegeben?
Nein, also er sagt, er hat keinen Deal bekommen. Wir haben auch beim Gericht nachgefragt, es gab keinen Deal. Er sagt, dass quasi ihm gespiegelt wurde, dass das wahnsinnig wichtige Unterlagen sind, die er da übergibt. Und wir können ja auch diesen Ermittlungsakten entnehmen, dass das wirklich Anlass war, um einfach die Ermittlungen auszuweiten, massiv. Es waren am Anfang Ermittlungen gegen 8 Spielhallen. Dann kam Hanans Aussage und dann wurden auch Telefone abgehört, Chatverläufe mitgelesen, sage ich mal. Also diese ganze Telekommunikationsüberwachung. Mhm. Und 2022 kam es dann eben im großen Stil zu Verhaftungen und Durchsuchungen. Jetzt wissen wir, dass diese Männer unter anderem angeklagt sind wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung und bandenmäßiger Fälschung technischer Aufzeichnungen. Und wir reden da quasi von einem möglichen Betrug, der sich über 30 Spielhallen gezogen haben soll, in Nordrhein-Westfalen und in Berlin. Und diese Angeklagten, die sollen insgesamt mehr als 40 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust haben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, also es gilt die Unschuldsvermutung.
Ja, weil das Gerichtsverfahren gegen die mutmaßlichen Betrüger ja noch läuft. War denn das, was sie da gemacht haben sollen, also Spielautomaten zu manipulieren, um massiv Steuern zu hinterziehen, war das technisch jetzt next level und für die Ermittlerinnen und Ermittler was ganz Neues?
Also es ist immer wieder Thema, auch bei den Finanzbehörden. Natürlich, wenn denen Unregelmäßigkeiten auffallen bei diesen Umsätzen, dann werden die tätig. Und es gibt auch Berichterstattungen zu ähnlich spektakulären Fällen in den vergangenen Jahren, wo Täter ähnlich vorgegangen sein sollen.
Die Täter sollen mit einer Software die Spielautomaten manipuliert haben. Jetzt hat die Polizei zugeschlagen. Bei einer bundesweiten Großrazzia mit 650 Polizisten.
Die Prozesse um manipulierte Automaten in der Spielbank Hannover stehen vor dem Abschluss. 10 Beteiligte sind bereits verurteilt worden. 2 weitere standen heute vor Gericht.
Eine Essener Betrügerbande soll Gewinne von mehr als 100 Millionen Euro erzielt haben. Durch die Manipulation von Geldspielgeräten und durch Steuerhinterziehung.
Also auch Manipulation der Software, Umsätze nach unten manipuliert und dann quasi viel Schwarzgeld in die eigene Tasche gesteckt. Unsere Recherche zeigt, dass im Prinzip diese Masche theoretisch an jedem der vielen tausend Geldspielgeräte in Deutschland möglich gewesen wäre. Und das eigentlich bis einschließlich 2021.
Was hat sich denn geändert 2021?
Also der Gesetzgeber hat gesagt, das müssen wir sicherer machen. Da wurde dann der sogenannte Fiskaldatenspeicher eingebaut. Diese Daten sollen jetzt manipulationssicher sein, weil die durch diesen Fiskaldatenspeicher so wie digital signiert werden.
Okay, also das heißt, diese Betrugsmasche, die diesen Männern da jetzt vorgeworfen wird, die ist jetzt nicht mehr möglich seit 2021. Ist dann jetzt nicht die Gefahr gebannt erstmal? Also das kann ja nicht mehr passieren, oder?
Nur weil es jetzt quasi diese technische Möglichkeit gibt, heißt es nicht, dass es auch einwandfrei umgesetzt wird. Es kommt auf das geschulte Personal an. Wie viel Personal sitzt da? Und das ist einfach von Land zu Land total unterschiedlich. Wir haben alle Bundesländer angefragt. Manche sagen, uns sind schon Manipulationen aufgefallen tatsächlich. Also das heißt ja, es wird weiter manipuliert. Andere Bundesländer sagen, oh, wir überprüfen nur punktuell, also quasi wenn den Kolleginnen und Kollegen da was auffällt, dann werden wir tätig. Und andere wiederum sagen, ach, wir können das überhaupt erst seit 2024 wirklich überprüfen.
Und wie geht's denn eigentlich weiter mit Hanan Goslan? Ist er noch im Gefängnis? Wo ist er heute?
Nee, der ist nicht mehr im Gefängnis. Da ist er 2021 rausgekommen, aus dem offenen Vollzug.
Lebt er jetzt nicht total gefährlich danach?
Er sagt, im Moment ist er ziemlich sicher, weil quasi ja der Prozess begonnen hat, da jetzt diese Ermittlungen liefen.
Es wird etwas folgen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber es wird dann folgen, wenn die überwiegende Strafe abgesessen oder abgegolten ist, je nachdem, wie sie ausfallen wird.
Okay, also das heißt, er denkt sich, die Leute werden ja wahrscheinlich jetzt ins Gefängnis gehen, dann ist ja erstmal alles gut. Das Problem kommt erst, wenn die wieder freikommen. Das ist ja aber nur verschoben in die Zukunft.
Das ist verschoben in die Zukunft. Das übersteigt ja mein Sicherheitsempfinden massiv, aber er wirkte da relativ entspannt.
Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich die verpfiffen habe, dass ich offengelegt habe. Ich habe mich da nicht verkrochen, sondern ich gehe richtig in die Offensive damit. Deswegen auch hier, damit sollte irgendwas sein, wird klar sein, woher der Wind weht.
Ich glaube, das hat er sich lange gut überlegt. Das ist mein Eindruck.
Anna, nach deiner Recherche und mal losgelöst von der Geschichte von Hanan Goslan, was ist dein Eindruck? Wie groß ist das Problem der Spielautomatenmanipulation in Deutschland jetzt und in den kommenden Jahren?
Unser Eindruck ist, diese Art des Betruges ist möglicherweise weniger geworden, weil ja doch das Risiko besteht, entdeckt zu werden. Mhm. Und das hat sich jetzt hinverlagert zum sogenannten illegalen Glücksspiel. Also da sprechen wir von völlig illegal aufgestellten Spielautomaten, die in irgendwelchen Hinterzimmern stehen und deren Einnahmen so komplett an der Steuer vorbeigehen.
Okay, das ist aber dann nochmal was ganz anderes.
Richtig, das ist was ganz anderes. Ja. Aber man sieht, es ist wahnsinnig viel, wie soll man sagen, kriminelle Energie in diesem Bereich, weil da so viel Geld zu holen ist. Und die muss auf der anderen Seite Behörden auffallen, die muss Menschen auffallen. Und wir wissen ja alle, wie personell auch teilweise unterbesetzt Finanzbehörden sind. Also das heißt, du musst dem irgendwie gewappnet sein. Und unser Eindruck ist, das könnte da besser aussehen tatsächlich. Vor allem, wenn du, wie gesagt, da eine kriminelle Energie hast, die weiß, wie viel Geld damit zu machen ist.
Anna, vielen Dank dir, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne. Danke dir, Victoria.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Mehr über die Geschichte von Hanan Goslan und den derzeit laufenden Gerichtsprozess, auch gegen die drei Herren, findet ihr auf tagesschau.de und verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Fabian Zweck, Adele Messmer, Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp, Laura Picerno, Jürgen Kopp und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Da geht es bei 11KM darum, was sich für uns hier in Deutschland bald ändern könnte nach der US-Wahl und wie sich das Verhältnis von Deutschland und den USA verändern wird, auch unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt. Bis dahin. Tschüss. Und noch ein Podcast-Tipp, bei dem geht's nicht um illegale oder legale Detektivarbeit, es geht um Zufall. Ein kurzer Augenblick oder eine Zufallsbegegnung können ein ganzes Leben verändern. Diesen Momenten geht der Podcast Zufälle gibt's auf den Grund. Und der erzählt dann etwa die Geschichte von Juanita. Sie schreibt sich für ein zufälliges Studienfach ein, um die Zeit zu überbrücken. So landet sie dann bei der islamischen Theologie und wie aus diesem Zufall für Juanita eine Berufung wird und andere Zufallsgeschichten, das erzählt der Podcast Zufälle gibt's. Gibt's zu hören in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link teilen wir in den Shownotes.